Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Das Spielejahr 2025 ist voll mit großen Namen. Einige wurden im Rahmen der Game Awards vor ein paar Tagen ja gezeigt, haben neue Trailer präsentiert oder wurden überhaupt erstmal vorgestellt. Aber wenn man mal genau hinschaut, fehlten erstaunlich viele Spiele. Und über die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen sprechen. Und ich sage jetzt schon voraus, wir werden nicht alles schaffen, was wir uns hier auf unsere Listen, auf diesen Kärtchen geschrieben haben. Denn es ist einfach zu viel, was da im nächsten und übernächsten Jahr kommen wird. Aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen. Und das machen wir hier in unserer illustren Runde zu dritt. Felix, du hast mir, glaube ich, fast 10 Titel
ja
geschickt. Und Tobi, auch nicht gerade weniger. Ich fürchte, es könnte ein bisschen knapper werden. Ich muss übrigens kurz noch sagen, Felix ist nicht unsere Notlösung, aber du bist unsere Rettung in letzter Sekunde, denn ursprünglich war Kollege Dimi für diese Stelle geplant und Dimi hatte auch noch ein paar. Also jeder von euch hat sich ganz individuell einfach eigene Titel ausgesucht, ja, die nicht auf den Game Awards dabei waren, die aber wichtig werden in den nächsten Monaten, die wir spannend finden. Und Dimi hatte natürlich auch eine Liste gemacht, also muss ich zumindest schon mal ein bisschen enttäuschen, ein paar Titel werden wir jetzt nicht abdecken. Dimi natürlich so als alter Commandos-Fan hatte sowas wie Commandos Origins drin, können wir aber einfach mal allgemein sagen, sind wir gespannt drauf, ob das wie gut es wird. Ne? Das ist natürlich Mimimi, hat groß vorgelegt und da hoffen wir sehr auf. Eine Sache muss ich tatsächlich sagen, da hätte ich gerne was von Dimi gehört. Er hat nämlich tatsächlich, jetzt kommt's, Fatal Fury, City of the Wolves aufgeschrieben. So, jetzt mal Hand hoch, wer darunter sich was vorstellen kann.
Also ich kenne Fatal Fury von früher, vom Neo Geo. War nie meine Spielserie, aber ich weiß, da gibt's einfach super viele Fans da draußen und dass da was Neues kommt, hat gerade in dieser Fangemeinde für einen Aufschrei gesorgt, also positiv. Aber wie genau das da jetzt alles, Fritz, da bin ich raus.
Nee, ist auch völlig in Ordnung. Ist ein Fighting Game
erstmal. Ja, ne?
Genau. Aber wo bist du denn drin? Welches von deinen Spielen möchtest du, dass du dir auf die Liste gesetzt hast, mit welchem möchtest du anfangen?
Tatsächlich würde ich anfangen mit Star Wars Eclipse.
Das ist mutig, weil das ja eventuell sogar noch viel weiter als 2025 und 2026.
Ich weiß. Das passt jetzt vielleicht nicht ganz so in den Rahmen, den du so gesteckt hast. Aber es wurde halt vor 3 Jahren auf den Game Awards angekündigt. Ja. Soll ja das neue Star Wars-Spiel von Quantic Dream werden. Ne? Quantic Dream kennen wir ja von Fahrenheit unter anderem und diversen anderen Spielen, die immer sehr story-driven sind. Man trifft Entscheidungen und dann gabelt die Story ab und man hat unterschiedliche Enden. Und da wurde eben vor Ewigkeiten dieses neue Star Wars-Spiel angekündigt, das in der High Republic-Ära spielen soll. Ich glaube, 200 Jahre vor The Phantom Menace. Und das sah in dem Trailer, finde ich, alles schon super cool aus. Und um dieses Spiel, es ist aber sowas von still geworden. Weil ich finde, 3 Jahre, natürlich, in 3 Jahren hat man vielleicht nicht gleich das Spiel fertig, aber vom Trailer vom letzten Mal und dann immer noch nichts gesehen davon zu haben, das finde ich schon eine lange Zeit und lässt mich grübeln und hinterfragen, ob das Spiel überhaupt noch kommen wird. Weil ich finde, das wäre doch jetzt eine gute Möglichkeit gewesen, da mal wieder ein Lebenszeichen loszuschicken. Oder wie seht ihr das?
Naja, also das Entwicklerstudio Quantic Dream hatte ja durchaus auch ein paar schwierige Schlagzeilen in den letzten Jahren. Auch im Zusammenhang, also nicht nur im Zusammenhang mit dem Projekt, auch in anderen Belangen, da was auch den Umgang mit den Mitarbeitern anging. Da sind sie nicht unbedingt dafür, sagen wir mal, dass sie oft moralische Themen in ihren Spielen aufgreifen, haben sie sich da nicht unbedingt von ihrer glänzenden Seite gezeigt. Aber es gab wohl auch Probleme mit diesem Projekt, wobei man fairerweise sagen muss, dass dieser Trailer ja auch wieder überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Das ist halt, das sind immer diese Trailer, die werden an professionelle externe Firmen rausgegeben und die machen die dann und dann ist man mega beeindruckt davon. Aber das hat nichts mit dem eigentlichen Spiel
zu tun. Das ist ein CGI-Ding.
Genau, außer vielleicht das Setting, ne? Oder genau, ein bisschen so die Ideen, die Grundstimmung, die da aufgegriffen werden soll. Aber man weiß ja tatsächlich auch immer noch keine Details. Also sie haben ja wirklich noch nichts gesagt. Wer sind die Hauptcharaktere? Was ist eigentlich die Geschichte? Offensichtlich sind ja irgendwie Jedi mit dabei. Aber es kann sich ja auch wieder sehr gewandelt haben, seit wir das letzte Mal was davon gehört haben. Ja, es ist verdammt schön geworden. Es ist komisch, ne? Also es ist wirklich erstaunlich, dass da nichts gekommen ist. Quantic Dream selbst wiederum haben sich ja zwischendurch jetzt auch ein bisschen als Publisher etabliert. Mit kleineren Projekten, teilweise auch völlig auf die Nase gefallen, wie mit dem, wie hieß es, Dustborn, glaube ich, war das, was über sie lief.
Dustborn, und dann haben sie, glaube ich, Lisfanda oder Lisfanga irgendwie. Das ist so ein Spiel, wo du eine Kopie von dir selber machst. Ist eigentlich ein ganz cooles so Rätselplattformer, würde ich sagen. Den fand ich eigentlich ganz nice. Ja, stimmt, Publisher-mäßig. Aber wie gesagt, es war vor 3 Jahren auf den Game Awards und da wären doch die Game Awards eigentlich wieder schön gewesen, davon was zu sehen, Star Wars. Und ich mache mir da echt Sorgen, dass das Programm oder dass dieses Projekt bei denen vielleicht gar nicht mehr ist, weil, wie du eben gesagt hast, da Probleme sind und das öffentliche Bild von Quantic Dream nicht mehr das Beste ist. Und wir alle wissen, Disney ist auf sowas ja eigentlich sehr erpicht auch. Schwierig, schwierig, und fände ich schade, ich hätte gern was dazu gesehen einfach. Auch wenn es vielleicht erst in 3 oder 4 Jahren kommt.
Noch spannender wäre vielleicht tatsächlich auch mal was Neues, noch mal ein Lebenszeichen, eine Bestätigung dafür, dass es tatsächlich vorwärts geht bei dem Remake von KOTOR. Mhm. Ne? Bei Saber haben wir ja im September oder so, glaube ich, kam noch mal die Ansage von Saber, dass das in der Mache ist, dass sie da weiter dran arbeiten, jetzt wo Aspyr auch raus ist.
Ja.
Aber in welchem Zustand? Gut, andererseits, sie haben gerade recht viel Geld mit Space Marine 2 verdient und sich auch, glaube ich, ein gewisses Vertrauenspolster damit aufgebaut. Ja. Also mal schauen, was da
dabei rauskommt. Ich muss eh sagen, ich finde, Saber hat sich echt gemausert. Also von einem Entwickler, der so, ich glaube, Will Rock war es doch, glaube ich, oder so, der so in Richtung Serious Sam ging. Vielleicht täusche ich mich, aber es war so, die hatten auf jeden Fall so ein Spiel, was so ähnlich war, und mittlerweile sowas wie Space Marine 2 haben sie gut gemacht. Ich bin ja ein großer Fan von diesen ganzen Truck-Simulationen, SnowRunner und sowas, zocke ich total gern. Für mich ist es mittlerweile so ein Entwickler, den habe ich definitiv weitaus mehr auf den Schirm als noch vor 5 bis 10 Jahren.
Da ist ja inzwischen auch der einer von den
Ex-Doom-Entwicklern,
ne? Tim Willits. Und die haben aber, man muss fairerweise sagen, es ist sowieso ein kurioses Unternehmen, weil es ja teils amerikanisch-kanadisch, teils russisch ursprünglich, glaube ich, war. Sondern so ein bisschen eine Mischform und sehr kuriose Projekte über die Jahre. Timesplitter war die andere. Irgendwas mit Time haben sie vor ein paar Jahren gemacht. War auch schon ganz, ganz cool. Ich liebe das Inversion von ihnen, bin wahrscheinlich der Einzige auf der Welt. Aber cooles Studio. Mal sehen, was die demnächst so bringen. Aber Star Wars wird wahrscheinlich in beiden Fällen ein bisschen auf sich warten lassen. Tobi, was ist dein heißestes Spiel?
Ihr habt Saber schon erwähnt und mein erster Titel wäre tatsächlich, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, ich habe nochmal nachgeschaut, ist tatsächlich von Saber. Jurassic Park Survival.
Ist das von Saber?
Das ist von Saber, ja. Von Saber. Okay. Und es wurde auch letztes Jahr auf den Game Awards angekündigt und deswegen hatte ich auch so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht auch ein Lebenszeichen gibt von dem Titel. Jurassic Park ist halt, glaube ich, wenn ich mein most favorite Film of all time nennen müsste, wäre das, glaube ich, Jurassic Park. Der hat mich, glaube ich, am meisten geprägt. Den habe ich die besten Erinnerungen, den habe ich, glaube ich, auch am häufigsten gesehen in meinem Leben. Und da Survival ja quasi direkt nach den Ereignissen vom ersten Film stattfindet, holt mich das halt sofort ab. Ja. Man spielt ja diese Wissenschaftlerin, Dr. Maya Yoshi, die quasi auch von der Insel fliehen muss. Und es hat genau diese Tonalität, auch dieses düstere Setting, was ich halt sehr mag. Und was ja auch so ein bisschen im Stil von Alien Isolation halt passieren soll, es ist ja auch Ego-Perspektive. Es ist nicht so, dass man sich da durch die Dino-Horden da durchmetzelt, sondern man muss wirklich gucken, dass man überlebt. Also der Name ist da tatsächlich Programm. Und letztes Jahr wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, wohin da die Reise geht. Aber ich hätte mir dieses Jahr zumindest auch ein bisschen irgendwie mal ein paar Gameplay-Sequenzen erhofft. Ja. Die gab es leider nicht.
Ich glaube, das haben sie dieses Jahr tatsächlich aber gemacht, weil Saber sonst ein Problem gehabt hätte. Sie hätten nämlich 2 Dinosaurier-Spiele gehabt, die gegeneinander konkurrieren, weil Saber ja Turok Origins angekündigt hat. Und das ist natürlich, das willst du nicht, dass da 2, zumal zumindest von diesem Vorrender-Trailer Jurassic Park vielleicht besser aussieht als Turok. Turok sah jetzt okay aus, ne? Aber vielleicht, also das hier, je nachdem, wie nah das an der Spielgrafik dran ist, sieht schon noch mal eine ganze Ecke besser aus und hat halt am Ende des Tages den viel größeren Namen. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, Nee, wir machen nicht zwei Dino-Spiele.
Aber das falsche Spiel mit den Dinos gezeigt.
Aber die
Turok, ach komm.
Die Ausrichtung ist aber schon eine andere.
Also ja, ja, natürlich. Als natürlich.
Koop-Shooter und das ist ja
natürlich
wirklich eine deutlich andere Richtung.
Also das aber bei so einer großen Veranstaltung hast du ja, du hast ja nicht viel Spielraum.
Ja.
In der Wahrnehmung. Ich meine, wir haben es vorhin einmal über Borderlands gesprochen, was in der Wahrnehmung fast schon untergegangen ist. Und das ist mein Borderlands, ne? Also großer Name. Aber ja, ich bin auch so, also ich freue mich da so drauf, bin so gespannt drauf. Hoffentlich wird das gut. Also ich hoffe wirklich, wie du auch sagst, Felix, ich hoffe, dass man halt das, ja, Saber halt auch einfach jetzt so ein Level dann vielleicht auch halten kann, dass man
ja
sagen kann,
ja, ja,
ein Spiel von Saber?
Mhm. Ja. Ist eine sichere Bank, sowas, ne?
Ja, oder also da hat man zumindest ein hohes
Hoffnungsniveau,
ja, sage ich jetzt mal. So wie man es früher bei manch anderen Firmen hatte. Es ist ja auch ein bisschen schön, man weint zum Beispiel irgendwie sowas wie einem Blizzard hinterher. Und wahrscheinlich wird Blizzard nie wieder das werden, was viele in Erinnerung haben und sich vielleicht wünschen, dass es das wieder wird. Aber dann kommen eben vielleicht andere und nehmen diese Position ein, halten sie dann für 10 Jahre und dann zerbricht das in der Regel wahrscheinlich auch wieder, weil Leute gehen, andere Prioritäten werden gesetzt.
Ja.
Aber ja, vielleicht ist Saber das nächste Blizzard. Sie hätten jetzt die Möglichkeit dazu, aber naja, ich will es nicht beschreien. Schauen wir einfach mal. Felix, was ist dein nächster Wunschtitel, wo du sagst, her damit?
Ganz klar von Ken Levine, Judas. Das finde ich einfach so interessant, dieses Ding, weil man weiß ja im Endeffekt schon, das wird der geistige Nachfolger von dem Bioshock werden. Die Designsprache ist super ähnlich mit diesem abgefahrenen Look. Und ich bin gespannt, weil gerade von jemand kommt wie Ken Levine, der ein Spiel mit Bioshock geschaffen hat, das für viele einen absoluten Kultstatus hat, ist es, finde ich, dann immer schwierig, weil solche Leute werden immer an dem gemessen, was sie so bereits gemacht haben. Und daran kann man zerbrechen. Und wir haben das an anderen Ikonen gesehen, die einfach dann nicht mehr geschafft haben, diese Qualität zu erreichen. Oder man kann daran wachsen und schafft es vielleicht noch mal größer, was aber sehr selten vorkommt, meines Erachtens. Aber ich würde es ihm zutrauen, ich bin da gespannt drauf, weil, wie gesagt, ich mag das Setting. Ich kann mir auch noch nicht spielerisch so drunter vorstellen, wie das funktioniert mit den einzelnen Fraktionen, die man da ja wohl irgendwie auf seine Seite zerren kann, um dann da zu überleben. Und ob das ein Konzept ist, das sich auf dem Papier gut anhört, aber wie es dann sich spielerisch umsetzt. Das finde ich interessant.
Ist das eigentlich schon das Spiel, wo er dieses prozedurale Storytelling tatsächlich auch nutzen will? Oder war das ein Gedankenkonstrukt, was er vorher mal hatte, was gar nicht in die Praxis umgesetzt
wird? Ich bin der Meinung, dass das schon Teil davon ist, prozedurale Storytelling, wie du sagst, dass eben dann durch die Entscheidung, mit welcher Fraktion du dich da gut stellst und mit wem du da, wenn du dann sauer machst zum Beispiel auf dich, dass das schon Teil dieser ganzen Spielmechanik sein soll. Und das finde ich sowas von sehr hochgegriffen, wenn du sagst so, egal was du machst, deine Entscheidungen werden auf die Story einen wirklich coolen Einfluss haben, weil da kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück zu Quantic Dream, da finde ich oftmals die Entscheidung, die du getroffen hast, ja, die waren ganz nett, aber so krassen Einfluss fand ich, war das auch immer noch nicht. Und das scheint ja wirklich nochmal in eine andere Richtung gesehen, beziehungsweise möchte das Level erhöhen. Und das finde ich einfach so interessant. Und Ken Levine hat mit Bioshock, finde ich, eine coole Geschichte auch erzählt. Ob es jetzt mit Bioshock Infinite auch wieder so gut war, darüber kann man streiten. Wenn die anderen mehr sind, die anderen weniger. Aber ist trotzdem ein gutes Spiel und möchte ich einfach schauen, weil ich finde, Judas hat man auch schon lange jetzt nichts mehr von gehört.
Ja, ja. Stimmt, wäre eine gute Gelegenheit gewesen, da noch mal ein bisschen was zu zeigen. Zumal dieser erste Trailer, so interessant er vom, sagen wir mal, Gestalterischen auch wieder war. Also da steckt Stil drin. Ich finde, du hast diesmal gemerkt, offensichtlich nicht so viel Produktionsmittel. Also das war schon ein bisschen clunky, ein bisschen nicht ganz so auf der Höhe der Zeit. Bin mal gespannt, ob es nicht doch diese Kombination braucht aus wirklich Top-Produktions-Value eigentlich, den Bioshock damals hatte, muss man ganz klar sagen.
Ja,
was auch verrückt ist im Grunde genommen eigentlich, so ein Projekt, was heute kaum ein großer Publisher in dieser Form noch anfassen würde, so ein geradliniges 10-12-Stunden-Ding in so einer Qualität und mit so einer, sagen wir mal, verkopften Idee, Da würde doch heute jeder große Publisher aufstehen und fragen, ja, wo mache ich da meinen Battle Pass rein? Mhm. Also, hä, wie soll denn das jetzt hier
geben? It was a different time.
Ja, ja, aber tatsächlich. Und er hat ja auch, Ken Levine hat ja auch gesagt, dass, wer war es? 2K, ne, war das, wie das lief, dass niemand dieses Spiel wollte, eigentlich, ne? Also eigentlich hat die Entscheider und die Geldgeberebene immer, niemand wollte dieses Produkt eigentlich haben und er musste da immer sehr drum kämpfen. Ja, mal, bin mal gespannt, ob da wieder alle Sterne günstig stehen, dass wir einen Knaller bekommen. Ich bin ehrlich gesagt eher skeptisch aktuell noch. Weil da muss so viel Glück zusammenkommen für so eine Ausnahmetitel wie Bioshock.
Ja. Und ich meine, man muss ja auch, wie du sagst, eben gerade diese finanzielle Sache, er hat ja Bioshock verlassen, beziehungsweise 2K verlassen und ein neues Studio gegründet, um kleinere Brötchen zu backen. Und jetzt ist es aber von den Ambitionen so Procedural Storytelling, wir definieren das Genre neu. Im Endeffekt ist dann schon nichts mit kleineren Brötchen. Ja. Und schafft man das mit weniger Kohle? Schafft man das dann?
Und gerade beim Wort Procedural, da ich bis jetzt in meiner Erfahrung, was das angeht, sehr durchwachsen, sobald das irgendwo ein Thema wird. Mhm. Sobald ich das System, für mich zerbricht die Illusion, sobald ich das System durchschauen kann. Und ich finde, man durchschaut diese Systeme sehr schnell. Das war bei allen Spielen, auch wenn es selbst Weltgestaltung oder so ist, oder Missionsgestaltung. Sobald ich weiß, da ist so ein Rechenschieber dahinter, der nur so ein paar Werte hin und her schiebt und mir hier so eine neue Mission baut oder hier die neue Umgebung zusammenschiebt, ich finde das wertlos danach. Also ist dann so, brauche ich nicht. Danke, weg.
Ich weiß halt auch nicht, ob das so wirklich das große neue Ding dann ist, was das Spiel auch verkauft. Weil ich finde schon, der erste Trailer sah schon sehr stark nach Bioshock aus. Ja. Wie du schon gesagt hast, Felix. Ja. Also da merkt man schon so seine, ja, da wo er herkommt. Und vielleicht verlässt er sich auch ein bisschen zu sehr auf das, was er kann. Und ist dann vielleicht nicht mutig genug. Also das mag ich jetzt natürlich noch nicht zu prognostizieren. Aber ich fand schon der Trailer auch mit den Fähigkeiten, da mit den Händen, war schon sehr, sehr Bioshock. Ja.
Naja, mal schauen. Vielleicht sehen wir beim Summer Game Fest dann das nächste Mal irgendwie was davon.
Was hast du denn für einen Titel bei dir auf der Liste, was du gern sehen würdest? Oder
ich habe gar keine Liste.
Du hast gar keine Liste.
Für euch beide.
Ach so, okay.
Ich habe doch keine Liste. Aber ehrlich gesagt, alles von dem, was ihr hier drauf habt, ist alles. Nummer eins, fast alle davon machen mir ein schlechtes Gewissen, weil ich die Vorgänger noch spielen muss oder durchspielen muss. Das ist ganz schlimm. Von daher wünsche ich mir eigentlich fast nichts mehr als ein Jahr Release-Pause. Ich könnte so ein Jahr Release-Pause gebrauchen.
Das Schlimme wäre,
ich würde das Jahr trotzdem nur damit verbringen, diese ganzen alten Spiele irgendwie hinzumodden und sie dann am Ende nicht spielen, so wie ich es immer mache. Furchtbar. Aber ich kann Tobi ja zumindest vielleicht eins vorgeben, wo mein Herz auch ganz, ganz doll für klopft, und zwar das neue Gears.
Ja. Gears E-Day
Liste.
Wird ja quasi ein Prolog für die Serie und damit ja auch so eine Art Neuanfang. Also würde ich jetzt einfach auch mal behaupten, dass es das wird. Da gab es ja einen ersten Teaser, der quasi schon das andeutet, was alle Fans gerne haben möchten. Also die beiden originalen Protagonisten, dass man sie wieder spielt. Dominic Santiago und Marcus Fenix, dass die beiden quasi in jüngerer Version jetzt wieder richtig loslegen. Dieser gewisse Gewaltfaktor, der bei Gears immer ein Thema war, der ist da auch schon zu sehen. Natürlich ist noch nicht so richtig klar, worum es dann auch in der Story geht. Natürlich als Prolog für die Serie, dass es quasi dann vor dem E-Day dann so ein bisschen spielt oder vor den Ereignissen, die da darauf hinarbeiten. Aber das ist halt ein Titel, weil ich die Serie einfach sehr, sehr mag und da auch sehr gute, sehr viel, ja, positive Emotionen mit verbinde, ist das halt einfach ein Ding, worauf ich mich super freue. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob es wirklich 2025 kommen wird. Mhm. Da steht, würde ich sagen, also ich sehe das wahrscheinlich eher so im Jahr 2026, weil es ja auch noch nicht irgendwie Gameplay gab oder so. Das war ja wirklich erst ein erster Render-Trailer. Aber ich erhoffe mir da die alten Gears-Tugenden, also dieses Duck-and-Cover-Gameplay, ein düsteres Setting, also nach dem Teil 5 ja gerade auch ein bisschen mit den sehr farbenfrohen Welten, auch mit der Wüste und so weiter, dass sie auch wieder zurück zu den Schlauchlevels gehen, das würde ich mir wünschen. Bin da halt ein alter Gears-Nostalgiker, aber darauf freue ich mich sehr. Ich glaube, das ist auch eine richtig gute Entscheidung, jetzt quasi einen Prolog zu machen, um einfach auch Leuten wieder die Möglichkeit zu geben, wir hatten es ja vorhin, irgendwann ist so ein Universum auch mal zu komplex und zu verworren, dass es irgendwann mal gut tut, wenn man einen neuen Startpunkt hat, wo auch Leute, die frisch zur Serie hinkommen, dann alles sofort verstehen.
Aber das kommt auch wieder von The Coalition, oder?
Ja.
Da mache ich mir halt dann so ein bisschen Sorgen, weil sie halt so, finde ich, spielerisch ein bisschen geschwächelt haben, dass sie jetzt halt die alten Fan-Favorites, Marcus Fenix, hervorholen um die Fans zu hypen und eventuell so ein bisschen zu kaschieren, dass vielleicht spielerisch da nicht ganz so, ne, abgeliefert wird, aber man halt signalisieren möchte oder halt schon mal ins Boot holen möchte, weil ja, wir haben mal auf euch gehört.
Aber fandest du tatsächlich, dass die spielerisch ein Problem hatten? Weil da war eher so ein bisschen Worldbuilding und vielleicht ein bisschen auch Levelgestaltung, aber jetzt so vom Kern-Gameplay waren die doch eigentlich sehr nah dran.
Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hab's gespielt, das letzte, aber es hat bei mir nicht den Eindruck hinterlassen, als wie von den ersten beiden zum Beispiel. Mhm. Die finde ich viel prägnanter und viel mehr Impact hatten auf das, was ich gespielt habe. Und das führe ich dann natürlich, also es ist für mich ein Sammelsurium, allem, was da zusammenspielt in dem Sinne. Das ist natürlich auch, wie du sagst, das Worldbuilding und Level. Aber es ist auch für mich in dem Sinne halt auch vielleicht ein spielerischer Aspekt einfach. Und dann sehe ich es halt so ein bisschen wie bei Bungie und Halo und 343. 343 hat auch nie die Qualität von Bungie erreicht. Kann Coalition das so gut machen? Und versucht man das jetzt vielleicht, die fehlende Qualität, wie gesagt, muss nicht so sein, die können super geil werden, das nächste, ein bisschen damit zu kaschieren, dass man sagt, so, wir holen jetzt Marcus Fenix zurück, weil das andere hat ja bei euch nicht funktioniert.
Ja, mal schauen. Also, ich hoffe auch auf das Düstere, auf das etwas Engere, auf das Klassische. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wahrscheinlich in den Pendulum-Kriegen losgeht und dann das irgendwie aufbricht. Ne? Ja. So ist ja im Grunde genommen auch die Geschichte. Spannend wird es natürlich auch, was ist mit Gears 6? Weil sie ja schon gesagt haben, dass Gears 6 trotzdem noch kommen soll. Aber ehrlich gesagt, wenn das so vom Zeitlichen weitergeht, dann liegen zwischen Gears 5 und Gears 6 bald 10 Jahre. Wo holst du denn dann noch Leute ab? Da versteht doch keiner mehr, was ist eigentlich die Geschichte. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was im vierten und fünften Teil passiert ist. Also irgendwie diese Art von Produktionen und Serien haben echt ein Problem ab einem gewissen Teil. Sobald die Serie über ihre Grundidee hinaus wächst. Bei Halo, sobald du es nicht mehr irgendwie, sagen wir mal, in ein, zwei Sätzen erklären kannst, haben diese ganzen Serien mit diesen 5, 6 Jahren Pausen zwischendurch ein Problem. Ja. Da kommst du nicht mehr rein. Teilweise, wenn die Spieler auch nicht mal mehr verfügbar oder so sind, ist bei denen jetzt nicht so schlimm, aber das ist ein Problem für die Marken. Und du merkst ja auch Diminishing Returns dann einfach, weil die ist keiner mehr da, der nachwächst und sagt, Gears, geil.
Ich steige jetzt mit dem fünften Teil ein, weil man dann das Gefühl hat, so, ich gehe jetzt auch nicht in, schau mir den zweiten Herr der Ringe-Film an. Ne? Ja.
Resi hat das besser gemacht. Resi hat es geschafft, sagen wir mal, so ein bisschen so innere Serien, auch wenn es immer noch eine gewisse Verknüpfung gab, aber du hattest nie das Gefühl, es muss unbedingt. Also wenn ich jetzt mit 7, 8, kein Problem.
Das stimmt.
Vorher nie ein Resi-Spiel gespielt? Kein Ding. Selbst wenn du mit einem 4er spielst, denkst du nie, oh, ich habe 1 bis 3 gar nicht gespielt, verstehe ich gar nichts.
Nee. Die haben es mehr so geschafft, ihre so eigene kleine Story-Bubbles zu machen, die so ein bisschen connected sind, aber man hatte nicht das Gefühl, du musst es zwanghaft alles kennen. Ne?
Ja.
Und es wird halt auch dann ein Problem, wenn du, das hatten wir bei Halo ja auch, wenn du irgendwie andere Medienarten konsumieren musst, um alles zu verstehen. Also wenn du noch eine Serie hast, wenn du Romane hast, wenn du Comics hast und wenn du wirklich alles davon lesen und gucken musst.
Also sehr ich Halo lieber, aber das ist, damit haben sie sich, sorry, tut mir leid, aber damit haben sie sich selber kaputt gemacht.
Ja.
Also ist ein bisschen teilweise wie bei Final Fantasy oder solchen Geschichten. Es geht nicht. Also ihr müsst den Kern schon irgendwie noch bewahren können.
Und daher hoffe ich eben, dass E-Day quasi wirklich so eine Art Nullpunkt ist für die Serie. Ja. Und vielleicht warten sie auch ab, wie das läuft, wenn das gut angenommen wird, dass sie dann vielleicht einfach, wenn der 6. Teil tatsächlich noch in Entwicklung sein sollte, dass sie den halt aufgeben.
Ich glaub, und dann die killen den. Da bin ich mir total sicher, dass
wir
keine Fortsetzung vom 5er sehen.
Also glaube ich, ich hätte jetzt auch nicht gemeint, dass der 5er so erfolgreich war, dass da Leute gesagt haben, wir brauchen unbedingt einen 6er. Weshalb ja meines Erachtens auch der Schritt eben zurück zu Marcus Fenix kommt.
Ne? Ja. So, das nächste Thema, Tobi, gebe ich dir vor, weil ihr es beide aufgeschrieben habt. es sind nur 3 Buchstaben.
Ja.
Und es sind aber doppelt so viele, also die Zahl ist doppelt so hoch wie 3, die dahinter steht. Worum könnte es gehen?
Der Elefant im Raum, ha?
So. Der Elefant im Raum, ja. Der Chat hat auch schon geschrackt. So.
Wo bleibt es?
Was kommt das? Aber Elefant ist tatsächlich gut, weil tatsächlich ging ja vor ein paar Tagen die Nachricht rum, ne, dass wohl Publisher vorsichtig sind, damit ihre Release-Daten für nächstes Jahr schon anzugeben, weil halt alle zittern vor dem großen GTA 6 Release.
Ja.
Alle so, ja gut, also in der Woche will ich nicht liegen.
Nee. Ist ja auch verständlich. Ich meine, wie gesagt, es gibt da Leute draußen, die sagen so, er interessiert mich nicht, hype das doch nicht so, aber wir alle wissen, und das muss man einfach anerkennen, das wird der größte Release seit langer, langer Zeit werden. Das wird einschlagen wie nochmal was. GTA 5 ist ja immer noch online super stark, war damals, als es rauskommt, super stark, wie jeder GTA-Teil. Und das ist ein Spiel, wo viele Leute erwarten, dass es einfach die Messlatte höher liegt, wieder was Sachen Open-World-Detailverliebtheit angeht. Ich meine, es gibt nicht umsonst hunderte von Videos von 100 Details in GTA 5, die sonst nirgendwo siehst, von Autos, die knacken, wenn du sie abgestellt hast und der Motor noch so nachwärmt und all so ein Kram. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, weil ich die Serie tatsächlich sehr, sehr liebe. Vor allen Dingen bin ich aber gespannt, was sie mit Storytelling machen. Ich fand es mit den drei Protagonisten beim Fünfer super geil. Wiederum fand ich Red Dead Redemption 2 vom Storytelling gefiel mir gar nicht. Oder vom Spielerischen, wie das mit dem Storytelling verbunden wurde, sagen wir so. Und da bin ich gespannt, weil schon viel passiert ist in der Zeit, wie Open Worlds kreiert werden und wahrgenommen werden, dank einem Zelda, dank einem Elden Ring. Wie sieht jetzt Rockstars Formel aus in dem Sinne? Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja. Und man muss ja auch, also gerade wenn man jetzt Red Dead Redemption missionsdesignsmäßig sich anschaut, ist das sehr, sehr dünn gewesen. Da war sogar GTA 5 deutlich drüber. Also das muss man, vielleicht lag es auch ein bisschen an den Möglichkeiten, die man halt einfach durch einen, durch das modernere Setting hat. Ich glaube, es ist auch einfach einer der Hauptgründe, warum das so viel erfolgreicher dann doch am Ende noch war, wie als ein Red Dead Redemption, so cool Red Dead Redemption ist. Aber das Angebot, eine offene Welt mit Sportwagen, mit Flugzeugen, mit Hubschraubern, mit U-Booten, mit Maschinengewehren, das ist so zugänglich und so kompatibel. Und wie du es schon richtig gesagt hast, gibt viele, die dann sagen, ja, GTA, ausgelutscht, tralala. Aber das sagen bei großen Sachen, gibt es immer ein paar, die das so sagen. Und das sind dann, umso größer das Produkt ist, umso mehr gibt es auch, die das dann sagen. Ist auch völlig okay. Aber man kommt nicht um den Punkt herum, dass es gigantisch ist. Das ändert sich, da kann man so sehr das nicht mögen, ist völlig in Ordnung. Aber es ändert sich nichts daran. Und vielleicht ist das dann auch der Titel, also das wäre zumindest der einzige Titel, dem ich zum Beispiel auf Steam zutrauen würde, die Spielerzahlen von einem Black Myth Wukong auch mal zu schlagen. Vielleicht sogar von einem PUBG mit den 3,6 Millionen gleichzeitig aktive Spieler. Könnte sein, vielleicht stellt sich auch heraus, ja, so doll ist der westliche Markt gar nicht mehr, aber wird super spannend. Und vor allem, sie haben ja damals in der ersten Trump-Regierungszeit schon gesagt, wie soll man eigentlich ein GTA jetzt noch machen, wenn die Realität schneller ist in Sachen Satire und die Realität ist absurder als alles, was man sich ausdenken kann. Was denken Sie sich jetzt aus? Ist GTA 6 wieder so satirelastig? Ist es erzählerisch vielleicht ein bisschen eine andere Situation?
Haben Sie nicht sogar gesagt damals, Sie sind froh, dass das nächste Rockstar-Spiel nicht in der Trump-Ära rauskommt und jetzt ist halt der Treppenwitz, dass quasi das nächste GTA wirklich zur nächsten Trump-Ära rauskommt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, sie werden sich schon auf das verlassen, was GTA immer ausgezeichnet hat. Auch diese Gesellschaftskritik und diese Satire, die natürlich da drin steckt. Aber das, was du eben gesagt hast zu dem moderneren Setting von GTA, ich glaube, das spielt auch damit rein, dass GTA Online einfach deutlich erfolgreicher war als Red Dead Online. Einfach weil da die Möglichkeiten, dadurch, dass du halt natürlich Autos hast, Flugzeuge und so weiter, dass das viel mehr ausgeschöpft werden kann, auch durch zusätzliche Inhalte. Aber ähnlich wie Felix bin ich auch sehr gespannt, was sie einfach mit der Story machen. Ich bin tatsächlich genau das Gegenteil. Ich fand die drei Protagonisten bei Teil 5 habe ich nicht so sehr gemocht. Also das hat mich gestört, immer zu wechseln oder auch dieses automatische. Das war irgendwie ein paar Mal ganz cool, weil die Protagonisten dann auch teilweise in kuriosen Situationen drin waren. Aber irgendwann, also ich konzentriere mich lieber auf einen Charakter. Deswegen fand ich Red Dead Redemption 2, was das angeht, auch deutlich stärker. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass es wieder zwei Protagonisten gibt. Also Lucia wurde ja schon vorgestellt und Jason, der andere Protagonist, hat jetzt seinen Namen noch nicht offiziell. Aber durch die Leaks wissen wir ja eigentlich, dass er tatsächlich, ob er jetzt spielbar sein wird, sei mal dahingestellt. Aber ich bin tatsächlich hauptsächlich gespannt wirklich auf die Spielwelt, weil für mich ist Rockstar in dem Bereich einfach, das sind Zauberer. Ja. Also ich kann mich in diese Spiele so dermaßen fallen lassen, weil da so viele kleine Geschichten auch drin stecken, auch irgendwie alleine nur die Welt zu erkunden. Da ist alles wirklich von Hand gesetzt. Also da wird nicht irgendwie, wirken nicht Elemente irgendwie kopiert oder so, sondern da kann man sich auch ohne Karte irgendwie orientieren, dass man weiß, okay, jetzt bin ich da und jetzt fahre ich dann da lang und da war doch das. Also das liebe ich halt an diesen Spielen.
Da wird nichts dem Zufall überlassen.
Genau.
Und das weiß ich noch, das muss ich ganz kurz erzählen, dieses ein Erlebnis, wo ich das erste Mal bei GTA 5 aus der Stadt rausgefahren bin, weil mich eine Mission dorthin gebracht hat. Und ich habe halt auf dem Weg ein bisschen Humbug betrieben, habe mein Auto verloren. Und dann schnapp ich mir ein Auto und es war halt irgendwie so ein Pickup-Truck. Und was spielt in diesem Pickup-Truck im Radio? Von Kris Kristofferson, Convoy. So wie du es im Hinterland erwartest, wo du genau weißt, das ist jetzt nicht einfach nur Zufall, sondern das ist so, wenn du da im Hinterland bist, dann wirst du mehr Autos erwischen, die so einen Radiosender voreingestellt haben, als wenn du jetzt da in der Stadt unterwegs bist. Und das sind so Sachen, die hast du bei anderen Entwicklern nicht in diesem durchdachten Detailumfang, den ich einfach grandios finde. Und da sagst du ja gerade eben auch die Welt, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil GTA 5 liebe ich wegen seiner Hügel, dieser Weitsicht, das Panorama, was damit vermittelt wird. Jetzt wird das Neue in Florida spielen und Florida ist flach. Und wenn sie sich daran halten, finde ich einfach eine flache Umgebung, finde ich bei Weitem nicht so spannend. Deswegen hoffe ich, dass natürlich, dass wir Florida Sümpfe erleben werden und so, aber dass wir auch eine hügelige Gegend haben für, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist oder mit dem Helikopter oder sonst irgendwas. Weil, wie gesagt, flach ist einfach, finde ich, für eine Videospielwelt relativ boring. Und da kann auch kein Sumpf kann das aufwiegen.
Aber das ist zum Beispiel was, also ist ein super spannender Punkt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das auch irgendwann dann so ein bisschen merken. Und ich hoffe, sie versuchen es nicht nur mit hohen Gebäuden in Miami auszugleichen, weil das ist was anderes.
Genau, also, das ist was anderes.
Allein schon die Mountainbike-Strecken da die Berge hoch in GTA 5, das ist so außerordentlich. Was bei dem Projekt halt auch nochmal so spannend ist, sie haben halt jetzt mit GTA 5 auch noch, also als ob das vorher jetzt große Debatte stand, aber ich glaube, GTA 5 hat das Ganze nochmal auf so eine unglaublich hohe Ebene gehoben, dieses zu beweisen, wie sehr es sich lohnt, in Vorarbeit zu gehen. Also schon von Hause aus eine so detaillierte Welt mit so absurden Details zu bauen, die eigentlich niemand bräuchte, um da ein Spiel drin stattfinden zu lassen. Aber wenn du 10 Jahre lang da ein Spiel drin stattfinden lassen willst und 10 Jahre lang damit verdienen willst, dann lohnt es sich auch vorher, so viel Geld da reinzustecken, wie da garantiert reingeflossen ist. Und jetzt wird es natürlich alles nochmal viel, 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 viel mehr. Ich bin super gespannt auf den Interaktionsgrad der Welt. Also wie interaktiv ist diese Welt, sowohl was NPCs und Geschichten angeht, aber auch zum Beispiel auch kleinere Sachen, Zerstörung. Also wie viel kann man kaputt machen? Sie haben bislang noch nichts in diese Richtung gezeigt. Ich glaube nicht, dass es viel geben wird. Also Gebäude oder vielleicht Zäune, wie es jetzt auch, ne? Aber ich glaube nicht großflächige Geschichten. Aber ja, bin gespannt, was sie da alles einfach machen. Das wird uns sicherlich umhauen. Bis wir es mit 30 FPS auf der PlayStation 5 spielen müssen und mein Herz zerbricht, weil sie die scheiß PC-Version noch nicht angekündigt haben. Das gibt's doch wieder nicht. Rockstar ist so, also wenn es um PC geht, meine Fresse. Jetzt kriegen wir endlich Raytracing auf dem PC. Na danke. Das ist halt ein bisschen schade. Du siehst halt diese ganzen Sachen und du weißt jetzt schon, dass die Limitierungen wehtun werden. Das war damals schon bei GTA 5. Mit der es war toll auf der PlayStation 5, aber dann hast du es auf der PlayStation 4 gesehen, dann hast du es auf dem PC gesehen und dann war so, okay, das war da eigentlich drin. Und ich würde gerne mal eine Erstbegegnung mit einem Rockstar-Spiel haben von dieser Größe in wirklich mal voll ausgefahrener Qualität. Und das weiß ich jetzt schon, dass es das nicht sein wird. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, aber naja,
mein Gott. Da werden sich dann die Leute freuen, glaube ich, das erste Mal richtig, die sich jetzt eine PS5 Pro gekauft haben, weil man da, glaube ich, dann durchaus Unterschiede merken wird. Aber ich würde euch da auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, immer den Rockstar-Spielen merkt man eben diesen Perfektionismus an. Ja. Also diesen Willen zum Perfektionismus, zu Details, die sonst niemand beachtet. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Faszination dieser Spiele, dass man das halt einfach faszinierend findet, an was alles gedacht wurde. Und natürlich steckt da halt ein Riesenbudget hinter, was sich andere Studios niemals leisten können. Aber das macht halt, finde ich, auch einfach so ein bisschen Faszination aus.
Sie müssen meines Erachtens, wie gesagt, an ihrer Missionsstruktur bzw. Missionenablaufen arbeiten, dass du nicht in der Mission, du kannst in der Welt total frei sein und dann kommt eine Mission und da darfst du nur diesen Korridor 10 Meter lang weitergehen und sobald du abweichst, das hat mich bei Red Dead Redemption 2 so dermaßen gestört. Und das ist, finde ich, echt noch so ein bisschen Oldschool Open-World-Design. Und ich finde, da hat sich einfach mittlerweile was getan. Und da muss Rockstar zeigen, dass sie auch mit der Zeit gehen können und nicht wie Bethesda eben in dem hängen bleiben, was sie gut können. Also es wird dann trotzdem immer noch ein gutes Spiel sein, aber ich glaube, da ist einfach noch mehr möglich. Da kann man mittlerweile noch mehr machen.
Felix, du hast ein Spiel auf deiner Liste, das, müssen wir fair sein, nicht allzu groß ist, aber das ich lustigerweise von Tobi erwartet hätte.
Echt?
Die Rede ist nämlich von, ja,
Tobi ist,
ja, und sag mal.
Sniper Elite.
Ja, Tobi ist nämlich ein großer Sniper
Elite. Ich bin auch ein großer Sniper Elite Fan. Ich mag die Serie einfach. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde es super, mich gemütlich dazu bewegen, meine Ziele langsam platt zu machen, weiterzuziehen. Ja. Ich denk mir bei Rebellion oft so, mach doch mal einfach nur eins für die neuen Konsolen, nicht noch hier den Anker mit den alten Konsolen dran, reizt es ein bisschen grafisch aus, aber ich genieße die einfach. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag das, ich mag dieses ruhige, gemächliche Vorausplanen, Fallen legen, alle platt machen nach und nach. Das ist für mich einfach ein super spannendes Ding, entspannendes Ding auch. Und ja, Sniper Elite, also die sind immer alle gleich, die Dinger im Endeffekt. Es gibt halt eine neue Map, das macht's dann halt aus. Und Waffen sind mir vollkommen wurscht, ich nutze immer dieselbe Waffe. Beim Spiel brauchst du nur dein Snipergewehr oder vielleicht ein paar Minen, die du noch irgendwo hinlegst und dann ist es eigentlich gut. Ne? Und ich mag die einfach unglaublich gern. Also ich weiß, da gibt's nicht viele, die das nachvollziehen können.
Ach, naja.
Doch, doch.
Also es muss ja genug geben, weil die Serie läuft ja weiter und weiter und weiter. Ja. Also das läppert sich schon zusammen. Aber weil du gerade sagtest, es ist immer das Gleiche. Tobi, ist das diesmal wieder das Gleiche oder haben sie irgendwie
einen neuen Aspekt? Also sie haben natürlich einen neuen Hauptcharakter jetzt mit Harry Hawker, der ja schon mal in der Serie aufgetaucht ist, aber jetzt das erste Mal wirklich längerfristig spielbar ist. Aber ich habe es jetzt auch schon zweimal anspielen können und es ist tatsächlich...
Du hast es anspielen können?
Ja, zweimal schon. Und es ist vom Gefühl tatsächlich wie ein Sniper Elite 5 DLC, wenn man ehrlich ist. Auch technisch ist das Ganze, würde ich sagen, mittlerweile auf einem Niveau, da muss einfach mal was gemacht werden, so langsam, aber sicher. Aber ich bin total bei Felix. Ich liebe einfach diese großen Areale. Für mich ist jeder einzelne Level ein großes Puzzle, was man erstmal erfassen muss.
Genau.
Wo muss ich hin? Wo ist wer? Wer kann mich sehen? Wie gehe ich am besten durch den Level durch? Und natürlich, das erfordert ein bisschen entsprechend, dass man so spielt, dass es halt Spaß macht, das ist klar, aber ich gehe da auch total drin auf. Also ich finde das halt super und ich persönlich brauche auch nicht mehr als eben neue Areale, ein paar neue Waffen. Gerade wenn ich das hier sehe, dann öffnet sich halt irgendwie hier so eine Burg und dann sehe ich schon, okay, gibt es unterschiedliche Wege, wie ich da reinkommen kann und so weiter. Also das macht mir immer einen Riesenspaß. Ich habe es jetzt tatsächlich nur nicht auf die Liste gepackt, weil es ja schon vergleichsweise früh kommt. Es ist ja schon Ende Januar, ist es ja schon soweit. Ja. Aber da freue ich mich tatsächlich sehr drauf und hätte aber auch nichts dagegen, wenn Rebellion jetzt dann vielleicht in 2 Jahren mal ein großes neues Sniper Elite 6 wäre es dann ja, wirklich dann auch mit neuer Engine und so weiter, würde ich mich schon drüber freuen.
Hast du jemals hier den Multiplayer-Invasionsmodus gespielt?
Ja.
Ist der gut? Also ich schaue einen so einen YouTuber, der hat sich zum Hauptziel gemacht, Leute zu invasieren und killt die dann immer und ich finde es super amüsant, das zuzuschauen.
Ich finde den vom Grundgedanken eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich habe ihn in den Malen, wo ich ihn ausprobiert habe, nicht so als besonders cool empfunden.
Okay.
Also ich bin gerne für mich und löse mein Level-Puzzle quasi für mich und möchte dann nicht, dass mir das jemand sabotiert. Ich kann durchaus verstehen, wenn man das cool findet, aber Sniper Elite und Multiplayer sind so zwei Dinge, die für mich nicht zwangsläufig zusammengehen müssen. Also Koop und so weiter, klar, das finde ich cool, aber ich sehe die Sniper Elite-Spiele hauptsächlich als Einzelspieler-Bespaßung.
Okay. Ja. Rebellion wird, weil ich es auch vorhin schon gesehen habe, wird wahrscheinlich kein neues Alien vs. Predator uns bringen. Die Chancen stehen eher gering. Aber ähnlich wie Obsidian haben sie jetzt in relativ kurzem Zeitabstand 2 Spiele in der Mache. Denn ich glaube, März geht es schon weiter. Du hast dir ihr nächstes Spiel auf die Liste gesetzt, nämlich das Atomfall.
Atomfall, ja. Also ich bin Sniper-Elite-Fan, deswegen bin ich automatisch gespannt, was Rebellion jetzt da dann aus dem Hut zaubert. Auch das habe ich schon auf der Gamescom anspielen können. Und es ist relativ klassisch Postapokalypse-Survival. Also spielt ja in Nordengland nach einer nuklearen Katastrophe. Und auch da, ähnlich wie bei Fallout, stolpert man da so aus so einem Vault raus und muss sich dann da erstmal orientieren. Es ist nicht Open World. Also du hast ja so 6 größere Areale sind es, glaube ich. Du hast gewisse Mystery-Elemente da. Diese Telefonzelle sieht man da schon. Da kann man dann auch irgendwie komische Anrufe entgegennehmen und so weiter, die man noch nicht so richtig deuten kann. Musste ich da mit Outlaws rumschlagen und so weiter. Es gibt Crafting. Also relativ klassisch. Aber da hat mir dieser Gameplay-Mix auch schon ganz gut gefallen. Also so Stealth wie in Sniper Elite ist durchaus drin, aber auch ein bisschen actionreichere Passagen. Mhm. Und ich habe halt Bock, diese Postapokalypse in Nordengland dazu erkunden.
Also ich musste immer so ein bisschen an Stalker denken, wenn ich das sehe. Hat das irgendwie was mit dem zu tun, würdest du das sagen? Da gibt es Ähnlichkeiten?
Ja, gewisse Ähnlichkeiten sind natürlich vorhanden, allein durch das Setting. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das noch ein bisschen positiver irgendwie ist als Stalker. Aber ja, es ist halt einfach, ich habe halt Bock drauf, weil ich Rebellion einfach von der Art, wie sie Spiele machen, einfach mag und könnte mir halt vorstellen, dass das so mir auch gefallen könnte.
Ja. Ich glaube, bei Atomfall kommt noch dazu, dass das auch mehr so um noch eine ganze Gesellschaft geht. Bei Stalker ist es ja doch, es ist dieser abgetrennte
Bereich,
abgetrennte Areal. Ja, da gibt es auch Siedlungen drin, aber eigentlich gibt es, soweit wir wissen, es ja durchaus noch eine funktionierende Welt außenrum. Ich glaube, das ist hier von der Prämisse ein bisschen anders.
Das wird im Chat wird auch gerade erwähnt hier, ich musste sofort an Atomic Heart denken. Das finde ich auch, da liegt auch ein bisschen Ähnlichkeit drin durch diese Welt und dann diese Roboter, die man sieht, die auch so ein bisschen außergewöhnlich vom Design sind, die sich in dieser Gesellschaft hier bewegen und so. Also den Gedanken kann ich auch nachvollziehen, wenn man sagt, so, das erinnert mich wenig an daran. Ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, von manchen Titeln wissen wir tatsächlich noch so wenig, dass es sich gar nicht lohnt, über sie zu reden. Irgendwie ein neues Uncharted, was es sicherlich nicht geben wird, sobald. Oder ein neues Tomb Raider, das ist alles noch so weit weg und so schwer zu greifen, dass es das bringt gar nichts. Deshalb reden wir jetzt mal über, ich würde sagen, Felix, Death Stranding 2.
Ey, ich sag's direkt in die Kamera. Ich finde, Hideo Kojima ist der überbewerteste Spieldesigner ever. Aber ich habe nichtsdestotrotz.
Gleich wird das Bild schwarz. Kanal abgeschaltet.
Ich habe nichtsdestotrotz Bock drauf, weil ich habe mir heute noch mal den Trailer angeschaut. Death Stranding 1, ich verstehe nach wie vor die Story nicht, was da alles passiert ist. Ich habe da heute auch noch mal eine Zusammenfassung angesehen. Es ist mit komischen Vokabular vollgestopft und pipapo. Aber Death Stranding 2 wird kommen und ich habe einfach, ich finde es interessant, was da passieren wird. Ich finde, Kojima hat ein wahnsinniges Händchen für Zwischensequenzen, die Inszenierung, super Händchen für Musik, die zum richtigen Zeitpunkt kommt, um eine wahnsinnige Stimmung aufzubauen. Spielerische Aspekte, ja, kann man jetzt durchaus pro argumentieren und sagen, so, ey, Death Stranding hat mal was anderes gemacht, den Walking Simulator als AAA-Spiel, wenn man böse sein will. Ich finde es aber so abgefahren mit allem, was man hier sieht, mit diesen Handschuhen, die bei der einen den Mund zuhalten, dann mit dieser Marionettenpuppe, dann Troy Baker als der gitarrenschwingende Heavy-Metal-Fuzzi, der mit seiner Gitarre auch kämpft. Man weiß nicht, was los ist einfach. Es ist einfach ein absoluter Mindfuck, der aber so hochqualitativ produziert ist, dass ich es schon wieder cool finde irgendwie. Und wie gesagt, ich halte nicht viel von Hideo Kojima.
Aber das Schöne, also man muss die Spiele ja nicht mögen, aber das Schöne ist, dass sie auch gerade durch die Produktionsqualität, die ja selbst auch alleine jetzt mit seinem eigenen Studio ohne das große Backing hinbekommen haben, dass sie mal zeigen, was das Medium kann. Also wie es wirken kann. Ohne dabei sofort in so eine manchmal vielleicht auch ein bisschen zu prätentiöse Indie, wir wollen ganz abgedreht und so.
Das ist die prätentiöse AAA-Schiene,
ja. Ja, im Grunde genommen schon, das ist im Grunde genommen dasselbe, aber eben doch auf einem etwas geerdeterem Level, zumindest was jetzt, sagen wir mal, wie die Welt erstmal aussieht angeht. Also nicht sofort, wir haben jetzt hier ein Spiel, was nur aus Formen besteht.
Ja.
Nur aus geometrischen Formen, die man irgendwie zusammensetzt und das ist am Ende ganz, ganz genial und so toll, aber ich finde auch mal sowas für Leute auf den ersten Blick durchaus noch Greifbares. Sie sehen zwei Personen und da ist irgendwas los. Und jemand würde sich das vielleicht,
man weiß nicht,
warum. Aber jemand würde sich vielleicht das auch angucken, der vom Film oder so kommt.
Ja.
Das finde ich, das ist eine schöne Bereicherung des Mediums.
Absolut.
Hideo Kojima ist einfach, und deshalb finde ich ihn wichtig und gut.
Genau.
Gameplay, designtechnisch, da hänge ich auch nicht unbedingt bei jedem hinterher.
Aber nee, es stimmt, wie du sagst. Es ist was anderes und er macht sein Ding und das respektiere ich sehr und ich freue mich, wie gesagt, auch wenn ich kein großer Kojima-Fan bin, freue ich mich darauf, was er macht, einfach nur zu schauen, weil es so außergewöhnlich einfach auch ist. Ja. Und ich finde, das ist ja auch wichtig, dass wir im Medium Videospiele nicht nur 0815 haben von Stories und Kopien von Sachen und der probiert seine eigene Sachen zu machen, der kriegt Leute dazu, die man aus Film und Fernsehen kennt, wo man sich denkt, so okay, finde ich schon ziemlich krass, schafft es die Leute dafür zu begeistern für seine Projekte und das finde ich stark.
Ja, und das halt auf so einer, wie du schon sagst, AAA
ja.
Niveau. Tobi, du hast ein Spiel auf der Liste, auf das ich mich auch unglaublich freue, wo ich mir aber ein bisschen Sorgen mache, dass ich da vielleicht gar nicht mehr reinkomme, weil ich habe tatsächlich den direkten Vorgänger zumindest nicht mehr gespielt und den Vorvorgänger nur zum Teil, weil es schon so veraltet war. Ich rede von Metroid Prime 4. Mhm. Diese 4 macht mir ein bisschen Sorgen,
ja.
Weil das ist jetzt schon echt lang her. Sie kommen mit den Remaster oder wie man inzwischen ja teilweise auch mal gehört hatte, vielleicht nur Ports von Teil 2 und Teil 3. Irgendwie scheinbar nicht hinterher. Ich will endlich mal die anderen Teile sehen. Teil 4, glaubst du, man kommt da rein?
Ach, ich glaube schon, weil die Metroid Prime, das Universum ist, glaube ich, noch vergleichsweise, ich glaube, im Vergleich zu anderen Serien, über die wir heute gesprochen haben, noch vergleichsweise überschaubar. Mhm. Auch von den Dingen, die da drin wirklich passieren. Ich mache mir tatsächlich auch ein paar Gedanken, weil die Entwicklung des Spiels natürlich durchaus holprig war, die neu aufgesetzt werden musste, ist dann ja an die Retro Studios gegangen und so weiter. Und es sieht tatsächlich einfach so aus wie more of the same in etwas besserer grafischer Qualität, die man sonst von der Serie kannte. Aber auch da, das reicht mir tatsächlich als Fan der Serie total aus. Also wenn man diesen Mix aus Rätseln, Erkundungen, sich zu einem Ball zusammenrollen und neue Fähigkeiten freizuschalten, dann bin ich da super happy. Aber was ich bei Metroid Prime halt spannend finde, ist dieses ganze Switch 2-Konstrukt, was da dran hängt. Ja. Weil es ist ja noch nicht offiziell bestätigt. Es wurde, glaube ich, damals angeteasert mit für die Nintendo Switch-Familie, wo dann schon so gesagt wurde, wow, das ist aber doch garantiert wie damals Zelda Breath of the Wild, ein Cross-Plattform-Titel. Und das würde ich tatsächlich auch einfach, davon würde ich jetzt ausgehen, dass wir diesen Titel auch direkt zum Launch der Switch 2 oder wie sie dann auch immer heißen wird, sehen werden.
Gutes Stichwort. Switch 2. Das wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr ein großes Thema werden, oder? Also gibt es noch irgendwie Zweifel daran, dass das Ding nächstes Jahr kommt? Oder?
Also für mich fühlt sich das immer so an, als sei es ziemlich gesetzt.
Sie wird auf jeden Fall angekündigt. Ob sie dann kommt? Ja, wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo jetzt nochmal die normale Switch zum Weihnachtsgeschäft rausfeuert. Dass jetzt dieses Jahr nicht angekündigt wurde, war ja klar, sie wollen sich das jetzige Weihnachtsgeschäft nicht kaputt machen, aber ich bin sicher, hundertprozentig sicher, sie wird nächstes Jahr auf jeden Fall angekündigt.
Ja.
Rauskommen.
Das haben sie ja auch damals schon gesagt. Also letztes Jahr oder dieses Jahr wurde es ja bestätigt, dass sie bis Ende des Fiskaljahres, das bis Ende März gehen wird, bis dahin werden sie die Konsole definitiv angekündigt haben.
Sehr gut.
Und bei der Switch 1 war es ja damals so, dass es ein knappes halbes Jahr gedauert hat, von der Vorstellung bis tatsächlich das Ding im Laden stand. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie auch im Sommer rauskommen könnte.
Boah, das wäre geil. Und würde ich mich sehr freuen drüber.
Also ob es jetzt erst zum
Weihnachten... Ab in Urlaub damit.
Ja, ab in Urlaub mit der Switch. Ja, stimmt, ab in den Urlaub. Ja.
Genau.
Was sind die Anforderungen an der Switch 2? Was muss sie haben?
Sie muss einfach bessere Grafik haben. Dann bin ich ganz ehrlich, ich finde das Konzept, ich finde dieses Hybrid-Konzept super. Und ich weiß, Nintendo ist bekannt dafür. Die wollen immer sich neu erfinden, neuen Kram machen, neues Gadget, ein neues Gimmick, das sie in den Fokus stellen. Ja, aber das kann halt auch mal, wie man an der Nintendo-Historie gesehen hat, nach hinten losgehen. Wii U war ein Schritt zurück. Da kann man auch sagen, es war der Vorreiter von der Nintendo Switch. Die ist einfach die logische Entwicklung draus. Mir würde es einfach reichen, wenn sie das, was sie bereits machen, nochmal machen mit besserer Grafik, abwärtskompatibel, dass man alles, was man damals gespielt hat, auch noch auf der spielen kann. Bin ich persönlich happy damit, reicht mir.
Ich glaube, wenn das Ding tatsächlich Switch 2 heißen sollte, also falls sie wirklich Switch 2 heißt, dann ist diese Konsole auch super nah an der 1 dran in ihrem in ihrer Funktionsweise. Weil sie haben noch nie eine direkte Premiere. Zahl hinten rangesetzt. Ja. Sie haben immer irgendwie
entweder Super Switch wäre nice.
Ja, sie haben entweder irgendwie immer den ganzen Namen geändert. Der
Wii U haben sie dran gehängt.
Genau, Wii U war aber dann auch schon wieder, war deutlich ein Bruch offensichtlich, was ganz anderes. Aber eine ganz klare 1, 2, so eine Linie hat Nintendo noch nie gezogen in der Form. Und es wäre aber jetzt eigentlich... Müssen sie diese Linie jetzt schon allein deshalb ziehen, weil sie ja durch den Download-Shop inzwischen so eine Grundplattform geworden sind.
Ja.
Sie können eigentlich jetzt nicht sagen, wir machen jetzt den Switcheroo und machen wieder eine völlige Kopfkonsole, also völlig so dieses, und jetzt hier mit Augenklimpern steuert ihr jetzt eure Spiele. Ja, welche Spiele denn? Ich habe 150 Spiele für die Switch, die will ich jetzt in höherer Auflösung spielen.
Das kann man sich als Publisher und Hersteller einfach nicht mehr leisten heutzutage, zu sagen, hier, ne, mit der neuen Konsole fängt wieder das Zeitalter von vorne an und das, was du vorher hattest, zählt jetzt nicht mehr. Das kannst du nicht mehr bringen, ehrlich gesagt.
Also, ich weiß nicht, ob es nie wieder geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo vielleicht irgendwann mal sagt oder vielleicht sogar einen Parallelarm fährt, mal also was irgendwie noch was anderes versucht anzubieten oder das dann nach der Switch. Aber diese Switch 2 sehe ich auch tatsächlich als das geradlinigste Update, was es je gab. Und ich hoffe so sehr, weil Sony da so enttäuscht, dass wenigstens Nintendo, die jetzt nicht unbedingt für Kundenservice bekannt sind, im Gegenteil, dass sie natürlich backwards kompatibel ist, ja, gut, das muss
schon
sein.
Bestätigt.
Ja, genau, es ist schon bestätigt. Aber das ist auch ehrlich gesagt, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich hoffe so sehr, dass man auf der neuen Konsole auch was davon, mit den alten Spielen was davon hat.
Ja. Dass man diese neue Konsole hat.
Ein bisschen aufgepimpt werden, ein bisschen
flüssiger laufen. Ich möchte mein Metroid Prime wenigstens in 1080 spielen, also, bitte.
Ich glaube, man sollte seine Erwartungen an der Switch 2 so ein bisschen zügeln. Einfach weil Nintendo von Anfang an kostendeckend produzieren wird und das wird kein 4K Raytracing Ding.
Nein, aber bisschen ja, die Auflösung bisschen.
Würde mir ja schon reichen. Ja. Also wie gesagt, oder eine wenigstens sagen wir mal, für die rasterisierten Spiele wenigstens irgendwie ein WQHD hinkriegen. Also mir tut das so weh, wenn ich jetzt das Metroid Prime Remaster 1 so ein verwaschenes Bild. Das ist, kommt schon, Leute. Ein bisschen mehr. Dass sie kein Raytracing drin haben, ist natürlich schon ein bisschen, was sie wahrscheinlich nicht drin haben werden, schon ein bisschen hart für die aktuelle Marktentwicklung, aber damit bleiben sie natürlich auch weiterhin für den Indie-Markt auch sehr, sehr spannend.
Aber da muss man fairerweise sagen, das war Nintendo schon immer egal. Also auf Specs haben die nie was gegeben.
Ja, ja.
Sie haben sich nie an diesem Markt, an diesem Wettrüsten beteiligt. Aber ich glaube, dass gerade dieser immense Erfolg der Switch, dass sie da die Augen gar nicht mehr vor verschließen konnten. Also, dass sie auch gesehen haben, wir haben jetzt diese unglaubliche Nutzerbasis. Sie haben ja auch schon bestätigt, das ganze Online-Konzept wird halt übernommen. Alles andere wäre, wie du schon sagst, könnte man sich gar nicht vorstellen. Und da ist es jetzt nur logisch, dass sie jetzt einfach einen technisch verbesserten Nachfolger bringen, weil sich auch jeder mittlerweile unter diesem Namen was vorstellen kann. Ja. Den jetzt komplett wegzuschmeißen, wäre halt.
Und ich glaube, sie haben auch ihre Wii U-Lektion gelernt.
Ja.
Also
das müsste man auch niemandem erklären. Das war ja einer der Probleme der Wii U, dass die Leute nicht verstanden haben, was jetzt das Neuartige an dieser Konsole war im Vergleich zu.
Fritz, ich muss mal wissen, du als Mündungsfeuer-Schatten-Fan, hat dich nicht damals, als du Metroid Prime gespielt hast, das komplett weggeblasen, wenn du lange geballert hast?
Natürlich, mit der Spiegelung.
Natürlich.
Okay, das musste ich gerade hören.
Gold.
Das musste ich gerade hören.
Solche Sachen sind Gold.
Ja.
Also es wird auf jeden Fall, 2025 wird ein super spannendes Spielejahr. Es geht unglaublich stark los.
Der fette Februar.
Er geht ja schon mit einem spannenden Endjanuar los. PC-Version Final Fantasy VII Rebirth. Vielleicht endlich ohne Detail-Pop-Ins. Ich hoffe drauf. Und also es wird super, super spannend. Und wir werden das begleiten mit allem, was wir so haben. Und ich sage vielen Dank für eure Einschätzung, für eure Spiele mitbringen. Ich weine ein bisschen den anderen Titeln hinterher, die hier noch draufstehen. Aber mein Gott, so eine Sachen könnte man ewig machen.
Ja.